Guten Morgen miteinander. Ja, liebe Leandra, Janik und Linus, zuerst mal möchte ich einfach euch gratulieren zu dem super Entschluss, den ihr gefasst habt, euch heute zu taufen. Es ist eine gute und weise Entscheidung, eine reife Entscheidung. Und ich denke, es ist gut, wenn wir so einen Tag miteinander als Gemeinde dürfen Anteil haben. Es ist ein Freudenfest, weil wir einfach sehen, was für eine Frucht auch hat dürfen entstehen. Jetzt schon mal vom Linus zu hören, nachher noch von euch zu hören, ja, warum das dir nicht laufen lässt. Taufe, wo Jesus sagt, in Matthäus 28, wir haben vorhin schon etwas gehört, wo Jesus auch gesagt hat, tritt auf seine Jünger zu und sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Schon nur die Aussage, die hat ja das Ausmaß, das können wir gar nicht erfassen. Mir ist einfach alle Macht gegeben. Im Himmel und auf Erde, also alle Macht. Darum geht, aus dem Grund, weil wir dem Jesus nachfolgen, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu Jüngern. Lehrt sie meine Weisungen und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist einfach unser ganz Auftrag zusammengefasst. Macht die Menschen zu Jünger, rufen sie zu der Nachfolge, lehrt sie meine Weisungen und tut sie taufen. Und seid gewiss, da kommt der Verheißung, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das dürfen wir wissen. Er ist auch heute Morgen hier in diesem Gottesdienst. Er wird auch mit heimkommen. Er wird in die nächste Zeit und einfach bis zum Ende der Welt mit uns sein. Ja, es gibt immer so eindrückliche Rettungsaktionen, wo wir irgendeinmal in den Medien lesen und erfassen. Und ich habe eine ganze Serie zusammengestellt von verschiedensten Leuten, wo einfach so in Rettungsaktionen, wo durch die Medien durch sind gegangen, zusammengefasst. Und zwei von denen möchte ich euch einfach auch mal teilen. Das eine ist am 15. Januar 2009. Ihr mögt euch, die Älteren unter uns, erinnern. Es ist vermutlich ein Schwarm von Vögeln gesehen, wo das Triebwerk von einer Airbus-Maschine zum Stillstand gebracht hat und die Maschine, sie ist gerade gestartet gesehen, ein Passagierflugzeug in New York und es ist einfach nicht mehr gegangen und der Pilot hat innerhalb von kürzester Zeit müssen entscheiden, was mache ich und er hat sich entschieden, eine Wasserlandung zu machen auf dem Hudson River. Und das ist sehr, sehr riskant. So etwas in der Regel endet das nicht gut, ist die Landung sehr hart und ist nachher eine Katastrophe. Aber hier ist es etwas anderes gesehen. Wir wissen das, dass das Flugzeug konnte landen. Es ist kein berstendes Geräusch von sich gegeben worden. Es ist kein Feuersturm durch die Maschine durchgejagt. Nein, sondern die Maschine konnte landen auf dem Wasser. Und dann sehen wir da hier, wie augenblicklich, als sie nachher zum Stillstand kamen, ist die Leute raus sind und sie haben nicht gewusst, wie lange geht es, bis das Flugzeug sinkt. Und dann sind von überall her sie nachher ein Rettungsboot und Schiffchen gekommen und haben die Leute eingesammelt, die hier auf der Tragfläche gewartet haben, bis sie gerettet wurden. Aber sie haben eigentlich alle schon den sicheren Tod vor Augen gehabt. Und dann ist berichtet worden von diesen Passagieren, von Augenzeugen, dass der Pilot, der Flugkapitän Sullenberger, zweimal das ganze Flugzeug abgegangen ist, um ja keinen Mensch zu vergessen, der in diesem Flugzeug ist. Damit wirklich alle rauskommen, damit alle gerettet werden, wo er hier eigentlich die Verantwortung hat. Also vorbildlich. Und Amerika, USA, sie waren gerade so mitten in einer Finanz- und Wirtschaftskrise und sie hatten eine Held. Und das braucht Amerika. Und der hat Jesse Sullenberger geheissen. Und er ist durch die Medien durchgegangen und es war eine Freude gewesen, dass einfach das gelungen ist. Und in den Zeitschriften, in den Medien, im Fernsehen, Jubel und Stolz über das, was hier passiert ist, in den USA, in New York. Und irgendwie brauchen wir das, habe ich manchmal so den Eindruck. Und es bewegt uns auch. Solche Geschichten bewegen uns. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Und darum habe ich noch eine andere Geschichte mitgebracht. Und die hat sich am 24. März 1999, also noch ein bisschen weiter zurück, ereignet. Und das war im Mont Blanc. Ein Lastwagen ist in Brand geraten. 39 Menschen haben nachher dort hier in diesem Donau das Leben verloren. Und es war eine furchtbare Katastrophe. Das war vor dem Donau, überall Rauch. Und in dieser Situation war ein Töfffahrer. Ein Italiener. Der Pierluccio Tinazzi. Und der hat sich zu etwas ganz Verrücktem bereit erklärt. Beziehungsweise hat es einfach gemacht, hat gar nicht gefragt. Er ist viermal reingefahren, hat Leute aus dem Auto rausgezerrt, hat sie hinten auf sein Dörf genommen und ist nachher wieder rausgefräset, hat sie abgeladen, ist wieder zurückgefräset, hat wieder Leute rausgenommen und ist wieder rausgekommen. Und beim fünften Mal ist er wieder reingefahren und ist nicht mehr zurückgekommen. Er hat sich dann gemeldet aus dem Schutzraum Nummer 20, 34-jähriger Italiener ist er und hat sich gemeldet, dass er hier mit einem Autofahrer ist und sie nicht mehr rauskommen. 48 Stunden später hat eine Rettungsmannschaft zusammen mit dem Autofahrer gefunden, das Gesicht gegen Belüftungsgitter gepresst, beide zusammen tot. Aber vier Menschen ist er bereit gewesen, zu retten. Ist er immer wieder reingefahren und hat sie rausgeholt. Solche Geschichten bewegen uns. Das Wort retten muss uns bewegen und darf uns bewegen. Es gibt unzählige Rettungsgeschichten, die uns sicher bewegen. Und das Verb retten, das wir in der Bibel mehr als 300 Mal finden, ist eigentlich ein zentraler Begriff. Ja, es ist überhaupt das Zentrale, was uns die Bibel eigentlich vor Augen führt. Das Wort an, dass Gott schon von Anfang an gesagt hat, ich werde einen Retter schicken für die Menschen, die brauchen den Retter. Und dann denken wir an die Sklaverei in Ägypten, wo das Volk Israel so furchtbar hat müssen leiden und die erstgeborenen Büblis sind getötet worden. Und Gott rettet sein Volk Israel aus Ägypten und führt sie durchs Rote Meer. Oder wir denken an die Frau, die zu Jesus geführt wird. Ein Einzelschicksal. Sie ist ertappt worden. Gerade auf frischer Tat beim Ehebruch. Und sie will sie steinigen. Zu Recht. Nach dem Gesetz. Und Jesus stellt sich vor sie und rettet ihr Leben. Wir sehen, und Jesus, der Name Jesus bedeutet ja schon, Gott rettet. Der Name von Jesus ist schon Programm. Gott rettet. Und darum ist die Bibel ein eindrückliches Dokument von einer berührenden Retterliebe. Und zwar von mir ganz persönlichen und auch von deiner ganz persönlichen Rettung. Ist uns das bewusst? Oder? Wir denken so über Leute noch, wie der Pierluccio Tinazzi, der hier sein Leben gelassen hat. Und wie müssen die Leute dem die hier rausgeführt wurden, von ihm dankbar sein und sich daran erinnern, was sie erlebt haben, dass der bereit war. Und letztendlich ist für uns noch viel etwas Gewaltiges passiert. Auch für uns hat jemand müssen sein Leben lassen, die Herrlichkeit verloren, der Thron, ganz freiwillig, einfach um zu kommen. Und von ihm heisst, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und die Bibel macht keinen Hehl daraus, dass jeder Mensch auf die Erde geboren wird, eigentlich von Natur aus verloren ist. Der Vergänglichkeit unterworfen und damit nach einem Gericht Gottes beziehungsweise der Verdammnis. Aber der Sohn Gottes ist gekommen, um uns zu retten. Jesus, Gott, rettet. Und es ist seltsam, wie uns so Rettungsgeschichten, wie ich es am Anfang gesagt habe, kann berühren. Aber berührt uns unsere ganz persönliche Rettungsgeschichte? Gottes Liebe, so sagt es uns, 1. Johannes 4, Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden. Es ist sichtbar geworden, wo er seinen einzigen Sohn in die Welt geschickt hat, damit wir Leben gerettet werden können. Und das Einzigartige dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, nein, sondern im Gegenteil, wir haben ihm immer wieder die kalte Schulter, es ist egal, ja, es ist ja... Und Gott liebt uns trotzdem. Er hat uns seine Liebe geschenkt. Jeder Mensch, egal wie du heute Morgen zu Gott stehst und wie wichtig er dir ist, du kannst wissen, er liebt dich über alles. So fest, dass er bereit ist, alles aufzugeben, arm zu werden. Und das ist nicht irgendjemand. Das ist Gott, der alle Macht gibt im Himmel und auf Erde. Alle Rechte aufgeben, um uns zu retten. Er, so steht es da hier, gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm und uns von unserer Schuld frei zu sprechen. Ich weiss nicht, mit welcher Erwartung ihr heute Morgen hierher gekommen seid. Vielleicht mit der Freude, dass sich jemand, den ihr kennt, lässt taufen aus eurer Familie. Vielleicht überhaupt als Gemeinde, dass wir uns freuen, dieser Taufe können daran teilzunehmen. Aber vielleicht sagt ihr, das ist gar nichts. Glauben und Jesus und Bibel und Rettung und so. Und das berührt ja auch nicht. Aber Taufe, wir müssen über Taufe nachdenken. Taufe ist letztendlich ein Bild von der Rettung. Ein Bild von der Rettung. Taufe, der Begriff, der griechische Begriff, Baptizo, was bedeutet das eigentlich? Der wird so manchmal gebraucht. Und was machen wir da hier eigentlich heute? Wieso tun wir überhaupt nicht Kleinkinder, Baby taufen, sondern Leute, die hier herstehen können und Jesus bezeugen, beziehungsweise wie sie zu Jesus stehen? Nun, der Begriff Taufe bedeutet vom Wort her und wie er eingesetzt worden ist, versenken. Im Schlamm versinken. Ein- und untertauchen. Oder auch, er ist auch gebraucht worden für einfärben. Und zwar ein Stoffstück oder ein Gewand einzufärben. Das heisst, man hat ein Stück Stoff genommen. Ich habe das hier zu Hotu im Mittelaltermeer gesehen, wie die das hier auch gemacht haben. Und genau das Bild ist mit dem Begriff verbunden worden, wo jemand ein Stück Stoff oder eben ein Gewand genommen hat und nachher in die Farbe eingedünkt, untertaucht, drinnen lässt, wieder untertaucht, ein bisschen rauszieht, wieder runtergeht. Das ist nachher das Einfärben. Und dieser Begriff ist übrigens auch gebraucht worden für das Schiff versenken. Oder wenn jemand untergegangen ist. Das heisst, der Begriff selber, seien wir jetzt mal ganz ehrlich, ist eigentlich nichts Schönes. Ist etwas Trauriges. Wasser, Flüssigkeit ist ein Todeselement für uns. Ein Todeselement. Vor allem, wenn wir dann noch versinken drinnen. Wenn wir eintaucht und untertaucht werden. Und wieso sage ich, es ist ein Bild für die Rettung? Das ist doch nicht unser Lebenselement, das Wasser. Nun, Jesus sagt, ich bin gekommen, um auf dieser Erde ein Feuer anzuzünden. Und ich wünschte, es würde schon brennen, hat er gesagt. Und die Frage ist, was für ein Feuer redet er hier? Nun, im Zusammenhang redet er davon, nicht von Friede, Freude, Eierkuchen. Alles wird gut. Sondern er redet davon, dass der Glaube, der rettende Glaube, der wird Zwietracht bringen. Der wird auch viel Widerstand mit sich bringen. Und hat kein Hehl daraus gemacht. Und er sagt, ich bin aber gekommen, das Feuer zu entzünden und ich möchte, dass es schon brennt. Und er hat gewusst, ich selber muss den Widerstand, der sich hier bildet, wegen dem Glauben, wegen meinem Auftrag, den ich habe, wird sich Widerstand bilden. Und darum gibt es eigentlich so eine Art, wir kennen den Begriff Feuertaufe, oder? Da muss sich etwas bewähren. Etwas muss sich bewähren. Und eigentlich in einem gewissen Sinn ist das hier die Feuertaufe von Jesus. Er weiss, ich muss mich in dem innen, in dem, was ich hier anzünde, zuerst bewähren. Es kommt. Und darum sagt er hier, aber vor mir steht eine Taufe, mit der ich noch getauft werden muss. und wie schwer es mir das Herz bis sie vollzogen ist. Von wegen immer Lust und Laune nach dem zu handeln, sondern ihm steht hier etwas bevor und es ist ihm so schwer. Und was ist das Problem? Er hat gewusst, ich muss eintauchen, ich werde versenkt werden, ich werde eingefärbt werden, um das Bild jetzt, das damit verbunden ist, nämlich mit Schmutz und Schlamm von dieser Welt, mit der Schuld, mit den Sünden der Menschen. Und darum ist das sein allergrösster Überwindungskampf gewesen, wo er gewusst hat, der Kelch, ich muss den Kelch nehmen, wenn die Menschen gerettet werden. Weil er gewusst hat, ich, der Sohn Gottes, der Heilige, der sündlose Sohn Gottes, muss zum Sünder schlecht hingemacht werden. Und er weiss, ich muss eingefärbt werden, ich muss untertaucht werden, ich muss sterben dafür, ich muss die Strafe auf mich nehmen für die Schuld der Menschen. Nicht, weil er etwas Falsches gemacht hat. Und von dieser Taufe redet er. Er hat die Feuertaufe bestanden. Er ist in den Tod gegangen für die Schuld und er hat sich einfärben durch den Schmutz von unserer Schuld. Um das geht es bei der Taufe. Aber wir wissen, Jesus ist nicht am Kreuz geblieben und Jesus ist nicht im Grab geblieben. Jesus Christus ist auferstanden und lebt. Jesus hat stellvertretend die Schuld und das Gericht und die Strafe, der Tod auf sich genommen. Das ist die Taufe, die Jesus hat über sich gehen musste. Von der redet er hier. Oder das ist jetzt so eine andere Perspektive, so von einem Stoff, von einem Gewand, wie es eingefärbt wird. Rein und weiss und dann wird es untertaucht und eingefärbt. Und das hat Jesus gewusst. Das ist das, was auf mich zukommt. Damit wir ein neues Leben haben. In Römer 6 steht, ihr müsst euch darüber im Klaren sein, sagt der Paulus, der Römerchristen, ihr müsst im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Ja, dann wissen wir alle zusammen das schon, darum muss ich da nicht viel Wort darüber verlieren. Wir alle, die in Jesus Christus hineingetauft wurden, sind in seinem Tod hineingetauft, ja, hineingetaucht, untergetaucht worden. Durch diese Taufe wurden wir zusammen mit ihm begraben. Eingefärbt. Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes des Vaters vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Wir sind eingefärbt worden durch eine neue Sichtweise. Taufe ist kein Sakrament. Taufe ist kein Sakrament. Das möchte ich hier festhalten. Grundsätzlich sehe ich gar kein Sakrament. Was heisst eigentlich Sakrament? Etwas, das zum Heil wirkt. Eine Handlung, die zum Heil wirkt. Und auch Taufe ist kein Sakrament. In Markus 16 steht, denn wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Aha, aber doch, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Aha, doch eben. Glauben und taufen. Nein, man muss den Vers weiterlesen. Interessant ist, wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Hier steht nachher, in dem innen nicht mehr, wer nicht getauft wird, der wird verurteilt werden, sondern wer nicht glaubt. Das Vertrauen in Jesus Christus ist die Rettung. Das ist die Rettung, nicht die Taufe. Das einfach mal, Taufe ist kein Sakrament. Aber es ist eine unmittelbare Folge vom persönlichen Glauben. Wenn wir das Neue Testament lesen, die Menschen, die zum Glauben an Jesus, zu einem persönlichen Glauben an Jesus Christus gekommen sind, die haben sich immer sofort und unmittelbar taufen. In der Regel ist es gerade sofort gewesen oder höchstens ein paar Stunden dazwischen. Und hier, das muss ich einfach mal sagen und das auch auf meine Kappe nehmen, hier sind mir Freikirchen sehr unbiblisch geworden. Wer glaubt und getauft wird, das ist eigentlich immer zusammen gewesen. Das ist, vom Neuen Testament her ist das eigentlich immer zusammen gewesen. Unmittelbare Folge vom Glauben. Und damit ein Gehorsam. gegenüber Gottes Weisung. Der Gehorsam macht uns nicht zu besseren Menschen. Und der Gehorsam, der hat nicht zur Folge, dass wir jetzt letztendlich, jetzt keine Sorgen mehr haben und, dass wir Wohlstand und Heil und alles Mögliche, heilig im Sinn von Gesundheit haben, sondern Gehorsam hat aber immer ein Segen und eine Segenswirkung. Das ist einfach so. Und das ist bei allem so. Überall, wo wir Gott gehorsam sind, wo er uns seine Weisung gibt, ob es jetzt Thema Vergebung und Versöhnung ist, was wir leben, aber auch hier das Thema sich taufen, das hat immer, das hinterlässt eine Segensspur. Aber das heisst nicht, dass dann alles gut ist und dass wir dann keine Probleme mehr haben. Darum geht hin und taufet sie. Oder wo die Leute fragen, bei der Pfingstpredigt von Petrus, und er sagt, hey, dir hat Jesus ein Kreuz gebracht. Und sie sind entsetzt, das hat sie getroffen. Was soll man denn tun? Er sagt, tut Buße, das heisst, kehrt um. Und jeder von euch, jeder, der das angenommen im persönlichen Glauben, der soll sich taufen. Und noch etwas, das ist nicht von geistlicher Reife und Bewährung abhängig. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, das ist immer augenblicklich und unmittelbar passiert. Wir haben immer so den Eindruck, das ist von persönlicher Reife abhängig und Bewährung, dass sich jemand kann laufen. Und das Paradebeispiel dafür, dass das eben nicht so ist, das ist der Kämmerer, das ist so eine, ich sage mal, ein Geschäftsreisender gesehen, der nach Jerusalem ist, aus Äthiopien. Und da ist eigentlich eine Pilgerreise gemacht auf Jerusalem, um Gott anzubeten. Und dort hier in Jerusalem hat er die Jesaja-Rolle, hat er sich eine Jesaja-Rolle gekauft. Der hat nichts von Jesus Christus gewusst. Der hat eigentlich nichts gewusst. Und auf der Heimfahrt liest er Jesaja 53. Und dort hier steht, er wurde misshandelt und niedergedrückt. Und er gab keinen Laut von sich, wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird und wie ein Schaf von seinem Scherer verstummt. So machte auch er den Mund nicht auf. Und er liest das und denkt, was soll das bedeuten? Was soll das bedeuten? Und Gott schickt, beziehungsweise drückt der Philippus neben dem Wagen und der Philippus säckelt neben dem Wagen. Das ist eine interessante Stelle. Und hört, wie da der Kämmerer das liest und da fragt, verstehst du so, was da alles ist? Und er sagt, nein, wie soll ich es denn verstehen, wenn man es niemand erklärt? Und der Philippus geht auf den Wagen und er fährt ihm an, zu erklären, was das gemeint ist. Er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn. Und wisst ihr, ich glaube, dass der Philippus, geleitet vom Heiligen Geist, ihm verzeiht. Von Jesus Christus. Und er sagt auch die Fakten. Das ist nicht irgendetwas, was sich irgendwelche Leute aus den Fingern gesogen haben und dann aufgeschrieben haben und wo man einfach, glaub einfach dran. Du musst einfach dran glauben, ganz fest. Sondern er hat gesagt, nein, wortwörtlich, ich kann dir sagen. Und es hat viele Zeugen gehabt, die das gesehen haben, was Jesus gemacht hat, wie er gewirkt hat, was er gemacht hat, wie er gestorben ist am Kreuz auf Golgatha und wie er auferstanden ist, wie er vielen Menschen begegnet ist, was er gesagt hat und gelehrt hat. Und es hat viele, viele Zeugen gegeben. Das hätte sich niemand aus den Fingern zugen können. Nein, sogar, man hätte es ja wollen, dass man das irgendwie unter den Teppich kehren kann. Und er hat angefangen, so steht es. Philippus tat seinen Mund auf und fing an dieser Schrift und verkündigte ihm das Evangelium. Und dann kommt er irgendwo, wenn ich überzeugt, kommt er zu dem Punkt, du, und dann hat Jesus gesagt, und das sollen wir weiter sagen, das sollen wir weiter sagen. Das ist die rettende Botschaft für die ganze Welt. Und dann kam er, und dann hat er noch, ja, und Jesus hat gesagt, hey, und wenn das jemand annimmt, dann taufen sie. Taufen sie, um sichtbar zu machen, was das heisst, mit Jesus gestorben, aber auch mit ihm auferstanden. Und der Kämmerer versteht das und sagt in dem Moment, Was hindert es? Gibt es etwas, was mich hindert? Gibt es etwas, was hindert, dass ich mich jetzt gerade taufe? Ja, natürlich, du musst noch den Konfunterricht machen. Ja, natürlich, du musst dich noch einer Gemeinde anschliessen. Ja, natürlich, du musst noch die und die Kurs besuchen. Und den Taufkurs auch noch. Nein. Hast du es verstanden? Hast du es verstanden, was hier steht? Ja, dann hinter so, sie steigen runter vom Wagen und dann findet die Taufe statt. Nicht von, ich weiss nicht, was mit dem Kämmerer geworden ist. Natürlich können wir uns jetzt fragen. Hat das Bestand gehabt? Ich weiss es nicht. Steht nicht. Aber es steht auch nicht, dass es falsch war, ihn hier zu taufen. Schaut euch, ich habe so bald das mehrmals erlebt, so bei Taufgottesdiensten, dass Menschen, die noch nicht tauf waren, ganz spontan es vom Herr aufs Herz gelegt haben bekommen, ich möchte mich auch taufen. Ich bin noch nicht getauft, aber ich glaube, dass Jesus Christus mein Herr und Retter ist. Vielleicht geht es dir heute Morgen so. Ich mache keinen Zwang und keinen Druck diesbezüglich. Aber ich sage das einfach. Ich habe das mehrmals erlebt. Das ist kein Happy End. Das ist Schlusspunkt. So, und jetzt wirst du entrückt in den Himmel. Liebe Täuflinge, es ist nicht das Happy End. Aber es ist ein fröhlicher Neustart. Der Hofbeamte, so steht es da hier, setzte seine Reise voller Freude fort. Ja, das ist es. Und ich glaube, das ist ein Doppelpunkt, ja, mit Jesus unterwegs zu sein. Der Hofbeamte hat wahrscheinlich nachher wieder seine Scherereien gehabt, mit dem Geschäft abschließen und so weiter und Kämpfe und so weiter. Aber er ist mit Jesus unterwegs, hat gewusst. Mir hat Jesus vergeben und ich habe ewiges Leben. Wenn ich eines Tages hier von dieser Erde muss gehen, dann bin ich beim Herr. Dann bin ich beim Herr. Und noch als letztes, Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis. Ein Ja zu Jesus als Retter. Und auch ein Ja zu Jesus als Haupt von seiner Gemeinde. Es ist ein Ja-Wort. Und ich tue das immer gerne vergleichen mit einer Trauung. Beziehungsweise mit einer Hochzeit. Es ist so, bei uns üblich, es gibt ja irgendeine die staatlich-rechtliche Ziviltrauung, oder? Und dann ist eine Ehe rechtsgültig. Dann ist sie rechtsgültig. Und das ist wichtig. Und genau so ist es bei der Bekehrung und Wiedergeburt durch den Heiligen Geist, dass du zum Kind Gottes wirst, wenn du dich Jesus zuwendest, wenn du Buß tust, wenn du ihm deine Sünden bekennst, wenn du ihn aufnimmst in dein Leben und sagst, ich möchte, dass du mein Herr bist. In dem Moment wirkt der Heilige Geist eine Wiedergeburt als Kind Gottes. Und das haben wir gehört vom Linus. Das ist passiert. Vor vielen Jahren. Und heute bezeugt er von uns allen, wir sind fest gemeint, er bezeugt es vor allen zusammen und die anderen auch. Auch Leandra und Janik, vielleicht noch andere. Ja. Ja zu Jesus Christus. Aber auch Ja zu der Gemeinde. Wir sagen nicht nur Ja zum Haupt der Gemeinde. Wir sagen auch Ja zum Lieb von Jesus Christus. Und das ist die Gemeinde. Und da ist manchmal ein bisschen bockig und manchmal ein bisschen, manchmal auch mühsam. Und nicht alles ist perfekt. Aber unserem Lieb ist auch nicht alles perfekt. Aber wir sagen auch Ja dazu. Wir sind nämlich Glied vom Lieb Jesu. Und es ist eine symbolische Handlung. Es ist eine Identifikation. Es ist eine Identifikation. Schaut bei einer Trauung, zivilrechtlich traut sie, ah, du bist wiedergeboren. Du bist ein Kind Gottes. Aber wenn es dann nachher zum Moment kommt, wo wir sagen, so, und jetzt tut sich das Brutpaar noch als Zeichen, als äußeres Zeichen von dem Ja einander den Ring anstecken, dann ist das die symbolische Handlung. Das ist ja nicht die Ehe, hier, der Ring, oder? Aber das ist ein Zeichen, ein äußeres Zeichen, wo man Ja sagt. Und genau das ist, und das ist Taufe, das ist das äußere Zeichen. Durchs eintaucht werden, ins Wasser, untertaucht werden, ins Todeselement, aber die bleiben nicht unten, die kommen wieder hoch und ihr lebt. Und ihr lebt auch für Jesus weiter. So ist unser Leben neu geworden und das bedeutet, wir wollen jetzt in diesem neuen Leben Leben. Ein Brutpaar, das heiratet und das vor Hunderten von Leuten bekennt. Ein Ja gibt. Die sagen, wir wollen jetzt miteinander leben. Wir wollen einander treu sein, bis der Tod uns scheidet. Sie bezeugen das. Und das ist genau so eine Taufe. Mit Jesus im alten, sündigen Leben gestorben, das heisst begraben, das heisst nicht, dass ihr sündlos seid. Vielleicht seid ihr heute am Nachmittag schon verrückt wieder auf eure Geschwister oder eure Eltern. Ja, leider ist das so. Aber wir sind bestrebter noch. Wir haben einen neuen Wunsch, den Weisungen Gottes gehorsam zu sein. Und dort, wo wir fallen, da nehmen wir wieder die Bereinigung, die Vergebung von Jesus Christus in Anspruch. Nämlich mit Jesus zum neuen, zum ewigen Leben für Gott auferstanden. Ja, wir kommen ja wieder aus dem Wasser raus. Das ist die symbolische Handlung. Und wir wollen mit Jesus ein neues Leben führen. So ist unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen und nicht länger der Sünde dienen, das bewusste Wollen der Sünde dienen. Nein, wir wollen Gott dienen. Und da, wo wir fallen, und wir werden immer wieder fallen, wollen wir immer wieder Gnade und Vergebung in Anspruch nehmen. Das einfach, warum wir taufen.